wenn Sie sich anschauen, was er damit macht, ist es doch eine ziemlich deutliche Explikation. Da werden einige Hilfsmittel mit hineingefügt, die diesen Slogan besser verständlich machen. Nämlich, ich meine mit dem Wort verstehen. Also da redet er nicht das Verstehen als, sondern ich meine mit dem Wort verstehen. Das heißt, er macht eine Präzisierung seiner Verwendungsweise des Wortes verstehen. Er redet zunächst einmal nicht von dem Verstehen allgemein, sondern ich habe das Wort verstehen und ich sage euch jetzt, was mir im Zusammenhang mit diesem Wort wichtig ist, was ich im Zusammenhang mit diesem Wort meine. Und dann sagt er, ein Korrelat der Erklärung und nicht einfach ein Korrelat der Erklärung, sondern der Erklärung des Sinns. An der Stelle wird also deutlich, Verstehen hängt nicht mit irgendeiner Erklärung zusammen, sondern ist eine Sinnerklärung und Sinn bezieht sich, das steht hier allerdings dann noch nicht, Sinn bezieht sich auf das, was einem zu verstehenden Zeichen durch den Verstehensprozess an Bedeutung zugeordnet wird. Also der Sinn wird erklärt und die Erklärung des Sinns eines Zeichens ist notgedrungen, ist also wesentlich im Zusammenhang mit Wittgensteins Version des Umgangs mit dem Wort Verstehen. Gut, das lasse ich mal jetzt hierbei bewenden. Ich gehe noch ein bisschen mehr auf Philologie ein und an einer Stelle will ich es Ihnen vielleicht noch...
Ja? Ich habe eine Frage, wenn diese MECS-Transkription tatsächlich zuverlässig ist, alle nötigen Informationen enthält und als reines ASCII-File vorliegt, was hält einen davon ab, einen anständigen View dafür zu programmieren?
Eine wirklich entscheidend wichtige Frage. Das ist genau das, was ich gerne machen würde. Das Erste, was einen davon abhält, sind die Copyright-Bestimmungen.
Okay, das heißt, die
Copyright-CD sieht ich muss es ausführlicher sagen. Das ist auch ein, ich bin sehr dankbar für die Frage. Ich wiederhole es noch einmal für die Aufzeichnung auch. Wir haben tatsächlich eine mit sehr, sehr viel Arbeit erstellte, digital an vielen Stellen hoch raffiniert. Also gerade im Zusammenhang mit dem Big TypeScript ist ein bisschen ein Problem, aber wir gehen mal davon aus, dass das mit sehr viel Arbeit sehr, sehr korrekt erstellt ist. Wir haben diese in ASCII-Version überall lesbare Version und wir haben daraus die unter dem Copyright von Oxford University Press hergestellte und von den Nachlassverwaltern legitimierte Bergen Electronic Edition Version. Oxford University Press hat viel Geld investiert zur Herstellung der Faksimiles und so und kann auf diese Art und ist also sehr bedacht darauf, dass das nicht irregulär verwendet wird, halt gerade auch im Zusammenhang mit Computer kopieren. Und die Sache ist die, das erzähle ich aber auch das nächste Mal besser im Zusammenhang, indem ich eben die CDs vorstelle. Die Sache ist die, dass diese Oxford University CD Edition ist eine Binärversion. Das ist sozusagen ein Binärfile, was ich Ihnen gesagt habe, von normalisierter und diplomatischer Version, liegt nur als Binärfile vor, innerhalb eines Programmes, durch das die Binärversion zugänglich ist. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Das ist nun etwas, was wirklich Oxford University Press gehört und wo die drauf sitzen. Die Max Transcriptions, die ich eben beschrieben habe, die gehören nicht Oxford University Press, sondern die gehören der University of Bergen. Das gehört dem Wittgenstein-Archiv, weil die haben das dort auch gemacht. Und es ist sozusagen wichtig und gut so, da sind wir wieder bei der Forschungspolitik, denn jahrelang hat die öffentliche Hand diese Erstellung und diese Transkription bezahlt. Das sind ja Steuergelder, um es ein bisschen populistisch zu sagen. Ja? Und an dieser Stelle kommen wir rein in den Bereich, wo Wissenschaft und Geld und Softwaretechnik zusammenhängt. Ne? Also der Staat, die unter anderem, ich weiß nicht, ob die Österreichische Forschungsgesellschaft damit beteiligt war, aber könnte auch sein. Also an der Stelle will ich doch auch noch sagen, nicht? Wir sind ja auch in einem gewissen nationalistischen Kampf mit drinnen, weil die Nedo-Edition, das, was Sie hier haben, sehr, sehr lange vom österreichischen Staat wesentlich mitsubventioniert worden ist und damit der Springer Verlag und eben ein ziemlicher Aufruhr entstanden ist darüber, dass die Österreichische Forschungsförderungsstiftung gesagt hat, das finanzieren Sie nicht mehr länger, was der Nedo hier macht. Ja? Also nur eine kleine Nebenfront, die hier aufgemacht wird. Aber in jedem Fall, diese MEX-Transkriptionen liegen vor, sind Eigentum der Leute in Bergen. Und für diese Transkriptionen sind nun erstens die Bergenleute zuständig und zweitens allerdings die Nachlassverwalter. Das soll ich mal kurz was sagen über die Copyright-Situation im Wittgenstein-Nachlass. Die schaut folgendermaßen aus, dass bis zum Jahre 2021 gibt es noch dieses Copyright. Das sind 70 Jahre. Wittgenstein ist 1951 gestorben. Bis 2021 gibt es ein Copyright auf die Wittgenstein Schriften. Und das wird natürlich speziell in diesen Nachlasssachen wichtig. Solange Sie mit der Suhrkamp-Edition umgehen, regelt das der normale Buchbetrieb und Sie kopieren halt aus der Suhrkamp-Ausgabe und das macht nicht viel. Aber in dem Moment, in dem wir digital sind, wird das natürlich heikler. Ja? Es gibt also diese Copyright-Bestimmung und das sieht folgendermaßen aus. Wittgenstein hat ursprünglich seinen Nachlass insgesamt 4 Leuten vermacht, ad personam. Das war die Margret Enskamp, der Rasch Ries, der Georg von Wricht und noch jemand, den ich jetzt nicht mich erinnern kann. Das waren ad personam diese Leute, denen haben sozusagen die Nachlassrechte gehört. Mit dem Tod der letzten leiblichen Nachkommenschaft sozusagen, in dem Fall von Georg von Wricht, der vergangenes Jahr gestorben ist, ist das Recht des gesamten Nachlass ans Trinity College Cambridge übergegangen und wird betreut von einem Team von zuständigen Nachlassexperten. Da ist der Peter Hecker drin, der Georg Schulte drin, eine Reihe von anderen drin. Und die sind diejenigen, die das Copyright sozusagen vergeben. Zusammen mit, also die Bergenleute haben die MEX, haben sozusagen die MEX-Rechte und die Wittgenstein-Texte, um die es da geht, gehören sozusagen dem Trinity College. Die Schwierigkeit ist jetzt die, dass die Schwierigkeit, die Chance, was immer, ist, es ist jetzt durchaus möglich, es wäre genau das möglich, Entschuldigung für diese lange Exkursion, genau das, was Sie gesagt haben, ist im Prinzip möglich. Das heißt, ich setze mich hin, nehme ein MEX-File, schreibe ein Programm und habe alle diese schönen Effekte. Das ist einfach möglich. Und ich habe es de facto auch schon gemacht, in einer Weise, das zeige ich Ihnen auch das nächste Mal, mit Teilen des Manuskripts 115. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht jetzt doch auch erwähnen. Diese ganzen Schwierigkeiten mit Copyright, denn die genannten Personen haben natürlich ihre eigene Agenda, wann sie etwas herausrücken und wann sie nichts herausrücken, nicht? Diese ganze schwierige Situation ist an einer Stelle erleichtert, an zwei im Prinzip, aber die eine ist mal wichtig. Das Manuskript 115, als eines der Manuskripte von Wittgenstein, ist von Bergen mit Zustimmung der Nachlassverwalter am Web zugänglich. und kann von jedem angeschaut werden. Die haben die Max-Geschichte in diesem Fall in HTML übersetzt und haben praktisch eine Webversion der Bergen Electronic Edition angelegt für dieses Manuskript. Auch an dieser Stelle ist es allerdings so, dass man sich das zwar anschauen kann am Web, aber in dem Moment, in dem man was damit tut, braucht man erst wieder die Genehmigung von den beiden Stellen. Aber man kann etwas damit tun, relativ leicht, und ich habe damit etwas getan. Ich habe sozusagen einen Kommentar, eine Struktur und einen Kommentar, das, was ich mit dem Big TypeScript hier versuche, habe ich auch mit dem Beginn des Manuskripts 115 versucht zu machen, und ich zeige Ihnen das, wie das ausschaut. Im Prinzip geht das. Im Prinzip ist das sogar auch im Interesse der Bergen-Leute, des Wittgenstein-Archives. Das ist genau der Grund, warum ich dort war, weil die natürlich im Spiel bleiben wollen. Die sehen, dass das eine Frage der Zukunft ist und eine dynamischere und interessantere Verwendung der Wittgenstein-Texte als das, was wir bisher haben. Das sehen sie schon, aber sie wollen sozusagen konsultiert werden. Sie haben die Rechte da drauf, und die Frage ist halt auch dann, wer tut das und wie wird das realisiert? Das kann alles realisiert werden. Im Moment ist es genau das, was aufbricht. Das ist die Antwort darauf. Ich sage Ihnen jetzt das eine noch, das andere, eine Beispiel bringe ich Ihnen noch, das ich mir da gedacht habe, weil es halt besonders deutlich macht, auf welche Schwierigkeiten man geraten kann. Ich gebe schon recht, ich gebe Ihnen schon zu, dass man sagen kann, das ist ja auch wirklich ein Hobby der besonderen Art, aber gerade auch an dieser Stelle will ich dann auch noch einen kleinen philosophischen Zusatz machen, warum sowas interessant ist, und um Ihnen einmal zu zeigen, wie schwer es die Leute haben, wenn sie digital-philologisch tätig sind, zeige ich Ihnen diese Version. Das ist das letzte bisschen von Subkapitel 3 in der Big TypeScript-Situation, also die Seite 14. Wenn Sie nach Nedo gehen, haben Sie es leicht. Ja? Gehen wir mal dorthin. Also wenn wir nach Nedo gehen, haben wir es leicht. Der Nedo tippt es einfach dorthin, nicht? So wie es da steht. Das ist die Version des Schreibmaschinen-Skriptes. Der sagt, was Wittgenstein sonst noch etwas gemacht hat, es beschäftigt mich morgen. Man muss auch dazu sagen, ich greife ein bisschen vor, ja. Das ist wirklich durchaus trickreich. Also es ist philosophisch sehr interessant, was er sagen sollte. Worum es da in Wirklichkeit geht, ist ein Detailproblem, aber ein interessantes. Und vor allem, ich greife da drin auch vor, diese Bemerkung, das müsste man aber dazu schreiben, ist eine, die mir besonders lieb und wert ist. Deswegen, aus Gründen, die ich erläutern muss, das geht nicht direkt hervor, nur wenn man es sieht, das müsste man aber dazu schreiben, warum das so ist. Auf diese Fährte überhaupt zu geraten, ist möglich, wenn man den Nedo liest und nicht. Und da sind wir jetzt bei einem echten Problem. Da sind wir jetzt bei einem echten Problem. Sehen Sie sich mal an, was da passiert in der Bergen Electronic Edition, das war es nicht. Da ist was verloren gegangen und es ist noch nicht einmal der Hinweis darauf, dass es verloren gegangen ist. Ja? Das ist der Unterschied zu dem in Schwarz. Ich hatte gesagt, das eine Problem ist, dass man in Schwarz einen Text hat und der Text in Schwarz sagt einem, da war mal was anderes, aber sagt einem nicht, was dort gewesen ist. Hier haben Sie es genau, und dass diese Erklärung verstanden werden könnte, das ist nun tatsächlich, das ist das hier, und dass diese Erklärung verstanden werden könnte, ja, und das geht verloren, ja. Und an der Stelle ist allerdings die Frage, darum hatte ich so hatte ich so ein bisschen gezögert bei der Antwort auf Ihre Frage. Das muss ich mir selber jetzt noch anschauen, wie das in der diplomatischen Version der Bergen Electronic Edition ausschaut und wie das in der MEX-Transkription aussieht. Nicht? Also wenn es nur ich würde mal vertrauen darauf, dass das in der MEX-Transkription drinsteht. Ja? Das ist nicht denkbar, ja? Dass sie das rauslassen, einfach nur deswegen, weil es der Wittgenstein durchgestrichen hat. Das wäre völlig philologisch inkorrekt. Ja? Aber das Problem besteht natürlich darin, und an dieser Stelle wollte ich es Ihnen mal so wirklich deutlich machen, wie kompliziert die Situation ist in dem Moment, in dem man in diesen Bereich kommt. Ich meine, wenn man sich das mal genau ansieht, so ist es. Nicht? Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr, sehr genau, sehr, sehr guter Punkt. Ja, ist ein wirklich guter Punkt, dass man soll sich das mal so klar machen. Die Information, die dieses Stück gibt, wenn man es philologisch nimmt, ist überaus komplex und braucht als erstes natürlich eine Theorie darüber, was die einzelnen Schritte sind, die da stattfinden, weil es gibt also einige Schritte, die man da identifizieren kann. Hier gibt es einen Schritt, da hat er, was die Erklärung des Pfeils betrifft, da hat ihm irgendwie diese, möglicherweise hat ihm das Ganze schon nicht gefallen, oder es hat ihm nicht gefallen, dass er das so formuliert, ja, was die Erklärung des Pfeils betrifft. Allerdings fehlt also dieses Fragezeichen, ja, fehlt hier komplett. Ja, das ist einmal die eine Frage: Wie geht man damit um? Wo filtert man das raus, dass es hier eine Infragestellung gegeben hat? Dann aber gibt es hier eine Hinzufügung. Damit ist sozusagen operiert worden. Jetzt, das haben wir noch gar nicht richtig behandelt. Es gibt diesen Pfeil da nach oben. Und dieser Pfeil nach oben, der kommt natürlich nur dann in Frage, bevor er es durchgestrichen hat. Also das ist eine Zeitphase, da hat er noch geglaubt, das gehört dazu. Und warum ist der Pfeil nach oben? Das ist auch nicht unwichtig. Der Pfeil nach oben heißt, es gibt sozusagen ein Gliederungsprinzip. Das sieht man hier nicht richtig, aber hier sieht man sehr gut als Gliederungsprinzip. Hier sieht man es sehr gut. In dieser Verfahrensweise von Wittgenstein gibt es ein Textprinzip, könnte man sagen, das Textprinzip ist der Remark, der Absatz, der Wittgensteinsche Absatz. Und der Wittgensteinsche Absatz ist gekennzeichnet durch eine Leerzeile. Man sieht es manchmal nicht gut, weil er so viel hineingeschrieben hat, aber hier sieht man es zum Beispiel relativ gut. Das sind einfach deutliche Absätze. Das ist ein Absatz, das ist ein Absatz, das ist ein Absatz. Dann kommt das nächste. Und dann gibt es in diesen Absätzen, und das sieht man eben hier, dann gibt es Subabsätze, Kleinabsätze, und die werden markiert durch diese Einrückung hier, ja, ohne Leerzeile. Das gehört zu dem Ganzen dazu, ist aber ein wenig eingerückt in diesem Fall hier. Und sozusagen die Pointe dieses Pfeils hier, die Pointe dieses Pfeils, dieses da, ne, dieses Pfeils ist jetzt, dass dieser Ausdruck hier, das müsste man aber dazu schreiben, dass der da darauf gehört, nicht? Dass man das nicht missversteht als einen eigenen Absatz. Diese Intervention hat er gemacht man kann es zeitlich sehr genau sagen, das muss er eigentlich gemacht haben zu einem Zeitpunkt, bevor er das durchgestrichen hat. Ja? Es ist ebenfalls nicht gut denkbar, dass er das dann durchgestrichen hat, nachdem er das Ganze durchgestrichen hat. Ja? Das heißt, ja?
Tatsache, dass das nicht den Eigenabsatz so stark war, dass er durchgestrichen hat und trotzdem dann wieder nach oben hinaufgetan hat. Also das Durchstreichen muss nicht heißen, dass man das gar nicht gleich haben wollte, sondern dass man vielleicht durch das Durchstreichen nicht hier haben wollte, sondern oben haben wollte.
Welches? Dieses Durchstreichen jetzt hier? dass dieses Durchstreichen heißt, dass es oben haben wollte. Das ist aber nicht Standard. Das ist aber sehr ausgefallen. Das ist sehr ausgefallen. Dann hätte er eine Klammer gemacht. Dann hätte er da so eine Klammer gemacht und das nach oben. Es ist definitiv nicht zu klären. Ästhetisch interessant. Ja, gute Frage. Eben eher so mit solchen Pfeilen. Ne? Mit solchen Pfeilen hinauf. Ne? Das ist die gewöhnliche Art und Weise. Der Punkt, um den es mir jetzt geht, ist darauf hinzuweisen, dass diese Komplexität eine wirklich mühsame Geschichte ist, ja. Aber, und das ist jetzt die Pointe, etwas, was eigentlich nicht akzeptabel ist, ist, mit diesem Ding so umzugehen, dass man sagt, das lasst man weg, aber das bringt man. Ne? Das geht eigentlich nicht. Ja?
Mir kommt nur, wenn ich jetzt das sehe, das ist relativ 50 Jahre, ist das jetzt her, sagen wir mal. Ja. Und das Grauen bei den anderen Decks.
Na, selbstverständlich, das ist leicht. Ich habe hier eine wirklich schöne Komplikation. Ja?
Ich meine, Texte, was ich damals von der Quelle.
Ach so.
Dieses Ding, da kommt einem wirklich Grauen, wenn wir jetzt hier was lernen, als Student.
Naja, da ist mehr. Da, glücklicherweise viel verbrannt, würde ich sagen. Ja.
Die Tatsache, dass man unbedingt ein Manuskript oder ein Typoskript, das hier vor uns liegt, sozusagen editieren will, ja, dass man es unbedingt sozusagen zerbrechen will, ist ein Einzelbestandteil. Den finde ich schon sehr suspekt. Warum nicht das hier so wie sie lassen? Aus.
Ich bin Ihrer Auffassung, also die zweite Implikation, die Sie machen, kann ich völlig unterstreichen. Ich glaube, mit dem kann man, also das sollte man einfach so sehen, wie es ist, und damit kann man eigentlich sonst nichts machen. Ja? Die Schwierigkeit ist die, Sie haben hier 2 Stunden die Woche, ein ganzes Semester Zeit, sich solche kleinen Beispiele anzuschauen. Der Rest der Welt will Wittgenstein lesen. Ja? Selbst in der Wittgenstein-Fachwelt ist das, was wir jetzt hier machen, Luxus, der kaum jemand interessiert. Ja? Die Leute sagen, wir schauen uns Sachen an, wo der Wittgenstein wichtige Gedanken geschrieben hat, und die gibt es einigermaßen gesichert. Man kann sich mit zentralen Themen von Wittgenstein beschäftigen, ohne das Ganze auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Da kann man auch die Suhrkamp-Edition nehmen. Ich habe gerade ein schönes Beispiel in der Prüfung vorher um 9 Uhr gehabt, ein Highlight auf die Suhrkamp-Edition. Also man kann in dem Fall auch die Suhrkamp-Edition nehmen. Das sind Sachen, die der Wittgenstein geschrieben hat. Dem Wittgenstein war es nicht wichtig, dass man in jedes Detail gegangen ist. Und darum ist es auch in Ordnung, Wittgensteinianisch zu philosophieren, ohne sich um das zu kümmern. Ja? Man könnte sagen, die Sache bricht so auseinander, dass man sagt, also entweder du philosophierst im Anschluss an die Gedanken von Wittgenstein, dann nimm die Suhrkamp-Edition, das reicht auch. Oder aber du bist ein besonderer Liebhaber und dann schaust du dir die Faksimiles an und kannst das Drama nachvollziehen, das dem Wittgenstein an dieser Stelle gewesen ist, solange du es willst. Das kann sozusagen so auseinanderbrechen. Ja? Das eine sind die Liebhaber, des Nachlassforschens, das andere sind die Philosophen. Das kann man machen. Ich sage jetzt einen Punkt, ein ganz ein kleines Beispiel im Zusammenhang mit der Suhrkamp-Edition, wo ein bisschen deutlich wird, warum man auf die Idee kommen könnte, dass es da dazwischen etwas gibt und dass die Aufgabe, so etwas richtig und korrekt darzustellen, ein zusätzlicher philosophischer Mehrwert ist, den man ausnützen kann, von dem man sozusagen was kriegt. Ja? Und das ist das folgende Beispiel. Wittgenstein hat den ganzen Kontext kann ich jetzt nur kurz andeuten. 1936 ein englisches Diktat, das sogenannte Brown Book, das die erste Fassung des Beginns der philosophischen Untersuchungen ist, begonnen ins Deutsche zu übersetzen, weil er durch diese Überarbeitung des englischen Diktates zu seinem Buch kommen wollte. Und diese Überarbeitung ist tatsächlich die fängt so an wie die philosophischen Untersuchungen, nämlich mit dem Augustinus-Zitat. Ja. Das hat er 1935 ins Deutsche zu übertragen begonnen, in Norwegen, und hat da mehrere Monate damit zugebracht, eine solche Übersetzung zu machen. 180 Seiten oder sowas ähnliches hat er damit im Manuskript, das ist der zweite Teil des Manuskripts 115, in dem das drinnen ist, das ich vorher erwähnt habe. Am Ende von mehreren Monaten Arbeit hat er drunter geschrieben, dieser ganze Versuch ist nichts wert. Das ist das Äquivalent von, streichen wir es einmal durch, ja? Nur dass das 180 Seiten waren, die hat er nicht alle einzeln durchgestrichen, sondern unten hat er hingeschrieben, dieser ganze Versuch ist nichts wert, und damit hat er es gelassen. Ja? Das ist, würde man doch sagen, eine wichtige philosophische Aussage. Ja? Da muss man sich fragen, warum tut er das? Das hat einen Effekt. Was macht die Suhrkamp-Edition damit? Die Suhrkamp-Edition macht das Folgende. Die Suhrkamp-Edition nimmt die 180 Seiten Übertragung des Brown Books ins Deutsche, tut die dorthin, lässt die Aussage, dieser ganze Versuch ist nichts wert, weg und setzt fort mit dem Rest des Brown Books, die jemand anderer ins Deutsche übersetzt hat. Und das ist dann das, was die Suhrkamp-Ausgabe an dieser Stelle offeriert, ja? Ohne Kommentar. Das heißt, Wittgenstein hat ein englisches Manuskript gehabt, die Hälfte des englischen Manuskripts hat er ins Deutsche übersetzt, dann hat er gesagt, das Ganze ist nichts wert. Was macht die Suhrkamp-Ausgabe? Sie nimmt diese Übersetzung, streicht es, dass der Wittgenstein gesagt hat, das ist nichts wert, nimmt eine ins Deutsche Übersetzung des von Wittgenstein nicht bearbeiteten Restes des Brown Books und publiziert das als Brown Book. In deutsche Version. Das geht nun wirklich nicht. Und zwar und das geht jetzt nicht nur aus philologischen Gründen nicht, sondern das ist auch philosophisch einfach nicht haltbar. Und wenn man das sozusagen ein bisschen runter verfolgt, dann kommt man sehr wohl auf Bereiche, wo jetzt, da bin noch immer in der Beantwortung Ihrer Frage, wo jetzt angesichts dessen, dass Leute einen einfachen und kompakten Zugang zu Wittgenstein-Material haben wollen, man nicht ganz bis ins Detail und ins Faksimile gehen kann und die Spannungen, die im Arbeitsprozess von Wittgenstein selber drinnen gewesen sind, aber mitbekommen möchte. Und es ist natürlich jetzt so, welche von diesen Spannungen sind mehr oder weniger nur kosmetischer Art und welche von den Spannungen sind philosophisch wichtig? Das kann man nicht recht sagen. Ja? Ich sage Ihnen ein zweites Beispiel, das mir jetzt auch so deutlich geworden ist in letzter Zeit. Ja? Es gibt zu den philosophischen Untersuchungen, schauen wir uns das an, was da passiert. Es gibt zu den philosophischen Untersuchungen, hier sieht man es, ein Motto. Das ist das Motto der philosophischen Untersuchungen. Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Das steht als Motto, im TypeScript steht das als Motto. Ich glaube, es steht auf einer eigenen Seite. Und dann beginnt das Vorwort. Ja? Es ist ein Faktum, also dieses Motto finden Sie in der Suhrkamp-Ausgabe nicht. Und es ist ein Faktum, dass die philosophischen Untersuchungen 50 Jahre lang veröffentlicht worden sind ohne dieses Motto. Ja? Jetzt kann man sagen, na gut, okay, hat man das Motto verloren. Ja? Und es gibt die philosophischen Untersuchungen werden nicht qualitativ in eine neue Dimension gehoben, indem man jetzt das Motto da hat. Ja? Aber eine simple Überlegung zeigt, dass gerade am Anfang, gerade jemand, der dem so wichtig gewesen ist, wie er anfängt, das Motto eigentlich wichtig ist. Ja? Und es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe von Beiträgen von Leuten, die jetzt gerade, um das wieder gut zu machen, quasi aus dem englischsprachigen Bereich, gar nicht aus dem Deutschen. Ich habe jetzt schon zwei Leute kennengelernt, die sich also mit ausführlichst damit beschäftigen, was dieses Motto heißen soll. Ja? Ich habe noch nie so viel über Nestroy gehört, wie von einem Amerikaner, der mir erklärt hat, dass das aus dem Schützling kommt. Ich glaube, das Nestroy-Stück heißt Der Schützling, aus dem das kommt. Das ist voll recherchiert, was der Kontext dieses Nestroy-Zitates ist. Das ist aus einem Couplet aus Der Schützling oder so. Ja. Und an der Stelle sind die jetzt mittlerweile so weit, dass sie sozusagen Wittgenstein über Nestroy-Interpretation erschließen. Das sind dann sozusagen die Auswirkungen, die ein bisschen ins andere Extrem übergreifen, muss ich sagen. Aber das ist auch so ein, sozusagen das Beispiel so eines kleinen Details. Ja? Und diese Art von Details kann es recht viel geben. Und ich würde jetzt doch einmal behaupten, obwohl ich Ihnen das jetzt nicht ganz so auf die Schnelle jetzt nicht ganz sagen kann, sondern das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich das Subkapitel 3 durchinterpretiert habe, dass das müsste man aber dazu schreiben, es tut mir wirklich sehr, sehr weh, dass der Wittgenstein das durchgestrichen hat, und ich glaube, es gehört in seine Strategie des sich Verweigerns, ja. Es ist eine Form des sich Zurücknehmens und des sich Verweigerns und sich nicht in die Karten sehen lassen, die da drinnen ist. Dieser Satz ist sehr, sehr wichtig. Man könnte es als Prüfungsfrage stellen eigentlich. Warum ist dieser Satz wichtig? Aber das werde ich sicherlich nicht als Prüfungsfrage stellen, weil das werde ich Ihnen vorher erklären. Das eine, was ich um Sie können sich ja selber mal überlegen, ja, sozusagen als Testfrage zur Vorbereitung, zur Prüfung. Das eine, was ich aber vorher schon sagen möchte, ist, das Ding funktioniert nur als Ende einer Auswahl. Das ist ziemlich wichtig. Ja. Das müsste man aber dazu schreiben, wenn es irgendwo steht, sagt nichts, ja. Damit können Sie nichts anfangen. Das müsste man. Und das ist ja auch Zitat. Ja? Er holt das als eine Wendung des alltagssprachlichen Umgangs. Holt das her. Es gibt Beispiele, in denen man sagen kann, da kommt sowas vor, wie jemand sagt zu einem anderen: Aber das musst du wirklich. Das hättest du aber dazu schreiben müssen. Das musst du dazu schreiben. Ja? Das ist ein kleines Feature aus unserer Kompetenz im Umgang miteinander. Und der Grund, warum das, und das muss es den Grund geben, warum das da steht, ja? Und warum er an dieser Stelle die Erinnerung an diese, unsere Sprechverwendung hier platzieren möchte. Und der Grund kann nur der sein, dass er etwas sagen will im Zusammenhang mit dem Argument vorher. Das ist quasi für mich ein Indiz, das in die Richtung geht, dass es hier einen philosophischen Aufbau gibt. Und letztes, das will ich auch sozusagen noch kurz vorschauend sagen, die Erinnerung an dieses kleine Sprachspiel hat auch die Funktion, an der Stelle die Frage vorläufig einmal abzuschließen. Ich erinnere dich daran, manchmal sagst du doch so etwas und du findest da darin kein Problem, wenn du das richtig verstanden hast. Und so ähnlich kommt es an dieser Stelle. Ich erinnere dich daran, dass so etwas manchmal vorkommen kann. Und damit ist eine bestimmte Form von Problemstellung abgeschlossen, die er in dem Subkapitel 3 durchführt. Gut, das, ja?
Haben Sie die Manuskriptseiten dazu schon gecheckt?
Die Manuskript, wo das herkommt, ja. Das kommt her, ich glaube, das habe ich dann nicht, oder habe ich das durch? Das ist eine gute Frage, das habe ich noch nicht gecheckt, aber Es ist das Folgende, das eine ist klar, dass das zusammensteht. Nach der Dinedo-Ausgabe, das kann ich in dem Zusammenhang sozusagen wieder erwähnen, die Dinedo-Ausgabe hat hier auf der Seite die Herkunftsstellen der jeweiligen Absätze. Und dabei gilt jetzt das Folgende, dass, wenn wir dabei sind, zeige ich es Ihnen, es gibt in diesem Unterabschnitt, ja, gibt es, bevor dieser letzte Abschnitt kommt, gibt es einen sehr, sehr langen Abschnitt, das könnte ich vielleicht an dieser Stelle gut sagen, das ist dieser, ist fast eine Seite lang, ja, ist ein ganz ein langer Abschnitt, und der ist deswegen interessant, weil ich komme heute noch nicht auf die Inhalte, tut mir leid, aber es ist mir beides wichtig. Der ist deswegen interessant in der Architektur dieser Zusammenstellung, denn die vorherigen, das, was diesen ganzen, das ganze Subkapitel einführt, ist alles mehr oder weniger, ist aus dem dritten Band der Wiener Ausgabe, dritter Band, Seite 142, 168, 101, 191, dritter Band 191. Ist mehr oder weniger aus demselben Einzugsgebiet. Der dritte Band, müsste ich jetzt schauen, was das, welche Manuskripte der enthält, 109, 809 oder so, habe ich jetzt nicht sicher. Also sind sozusagen, kommt aus bestimmten Manuskriptbereich. Damit baut er das Thema auf. Das Thema ist, um es mal kurz zu sagen, das Thema ist die richtige Art und Weise von Bedeutung zu reden. Nicht? Also die Rolle der Erklärung in der Konstitution von Bedeutung von Sätzen aufzubauen. Dieses Thema baut er da auf. Und was in dieser langen Passage, die anfängt mit die Schwierigkeit ist, jetzt kommt, das kommt aus dem vierten Band der Wiener Ausgabe. Das ist also zwei Jahre weiter hinten. Ist also an dieser Stelle ein deutlicher Hinweis darauf, dass er etwas, was aus einem ganz anderen Zusammenhang kommt, damit reinnimmt. Und was noch wichtiger ist, Sie sehen ja, wie heikel er ist mit vielen von diesen kleineren Bemerkungen. Ich habe es, wie gesagt, für hier gemacht. Da haben Sie es eh übrigens, was ich gesagt habe, ne? Das eine ist 109, 110, 110 und das ist 112. Hier haben Sie das sind die Faksimile von denen, die dahinter. Ich habe es fürs Letzte nicht gemacht, muss ich noch nachtragen. Und was an dieser Stelle interessant ist, ist, dass er diese lange Passage, die de facto, ich sag's mal, de facto ist in dieser langen Passage die philosophisch gewichtige Auflösung des Problems, das er vorher anreißt und aufstellt. Diese lange Passage lässt er einfach mehr oder weniger so. Ich meine, er hat da zwar ein Fragezeichen, aber das wird im Großen und Ganzen doch akzeptiert und unkommentiert gelassen. Und damit hat er eigentlich, ich greife quasi vorweg und sag's mal im Hinblick auf das, was rauskommt, damit hat er eigentlich das Thema, das er in diesem Unterkapitel angesprochen hat, mehr oder weniger bearbeitet und für sich zu einer Lösung gebracht, nämlich wie ist ein falsches Verständnis der Grammatik von Verstehen und Meinen dafür verantwortlich, dass wir bestimmte Probleme damit haben und wie sollten wir diese Grammatik besser betrachten und anders ansetzen, damit wir die Probleme nicht haben. Das kommt in diesem Absatz vor. Sage Ihnen nur, um ein bisschen den Anschluss herzustellen und nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich nur ganz von oben rede, was ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe über Bedeutung, über die Grammatik von Bedeutung, darüber, dass es sich dann nicht um Dinge handelt, so wie die Flaschen. Hier steht es keine Urquellflasche mehr, das war die Flasche das letzte Mal. Das ist schon meine Interpretation dessen gewesen, was der Wittgenstein in dieser langen Passage macht. Also das, wenn Sie das lesen und es beziehen auf das, was ich in der letzten Vorlesung gesagt habe, dann kriegen Sie quasi einen Kommentar dafür, was da stattfindet. Ja, und der Punkt ist eben jetzt der, dass nachdem er das hier gemacht hat, setzt er noch einmal was ran, setzt er das ran und das kommt jetzt wieder aus dem, das kommt aus dem Manuskript 109 wahrscheinlich, ja? Also 3.3.24. Und soweit ich mich erinnere, ich hatte, glaube ich, mal hingeschaut, soweit ich mich erinnere, ist das, steht das dort so im Ganzen. Also nach, nachdem Mr. Nedo schreibt auch, ist das einigermaßen, also sind das zwei Subeinheiten zu einer solchen Einheit. Und die Frage ist natürlich jetzt die, das liegt sozusagen hinter dem, was Sie sagen, ne? Man kann sich jetzt natürlich fragen, naja, hat er den Zettel dahin geklebt, weil er ihm gerade aufgefallen ist? Ist das einfach ein nach dem anderen? Oder hat das eine strategische Position? Nicht? Und wenn es eine strategische Position ist, worin besteht die? Und wenn sie tatsächlich festzustellen ist, warum streicht es dann durch? Und um auf Ihre Frage jetzt nochmal zu kommen, ich würde mal sagen, die Mühe und die Fehler, die damit entstehen, dass man das aufbricht, sind insofern auch vertretbar, als sie einem die inhaltlichen Herausforderungen deutlich machen, die hier drinnen sind. Ja? Weil, also wenn ich es jetzt mal umgekehrt sehe und sage, ich gehe es holistisch an und ich sage, Wittgenstein hat mir eben diese Seite so hinterlassen und da gibt es viele Interventionen von Wittgenstein und es ist schön zu sehen, was er sich alles angetan hat, aber es ist nur schön zu sehen, man will ja wissen, warum er sich's angetan hat. Ja? Und wenn man wissen will, warum er sich's angetan hat, dann bleibt einem nichts übrig, als die Sachen auseinanderzunehmen und zu sagen, was sind denn die einzelnen Schritte und wie bezieht man diese Schritte aufeinander. Ne? Gut, ich glaube, das reicht für heute. Ja, eines noch, Prüfung, weil mich jemand gefragt hat. Ich habe mir so vorgestellt, wegen des Prüfungstermins auch, es gibt den 25. Juni, das ist der letzte Freitag. Es ist so viel ausgefallen, ich möchte an diesem letzten Freitag zweierlei Sachen machen. Einerseits noch eine Vorlesung und dann die Prüfung anschließend. Und dazu die Vorlesung um 9 Uhr anfangen. Also ich werde Vorlesung von 9 bis 11 machen, wenn das recht ist. Und ab 11 dann die Prüfung. Damit Sie sozusagen einen Prüfungszeitraum haben, der in Ihrem Tagesplan schon drinnen ist, und ich trotzdem auch noch die Vorlesung runterbringe.